Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Kennen Sie Lemminge? Also ja, einige nicken. Also Lemminge gehören zur Gattung der Wühlmäuse. Diese Lemminge kommen insbesondere in Skandinavien, meistens im Norden vor. Also Wühlmäuse, unterschiedliche Arten gibt es da mit unterschiedlicher Größe. Diese Lemminge leben in der Regel in größeren Familien, größeren Herden zusammen. Und man sagt ihnen nach, dass wenn der Lebensraum zu eng wird oder wenn es mit der Verpflegung nicht funktioniert, dass sie sich dann zu großen Wanderungen auf den Weg machen und dann zu Tausenden übers Land strömen. Und versetzen wir uns mal in so eine Lemmingeherde hinein, die jetzt gerade unterwegs sind und zu Tausenden losziehen, um sich ein neues Zuhause zu suchen. Und da ist auch eine Mutter Lemming unterwegs mit einem Jungen, einem ziemlich kecker Knabe. Und nachdem sie so schon ein paar Stunden gerannt sind in eine Richtung, sagt dieses kecke Lemming: Du sag mal, Mama, ist da vorne irgendeiner, der weiß, wo wir hier hinrennen? Und da sagt sie: Mensch, sei nicht so vorlaut, wir laufen alle in die gleiche Richtung, Tausende können sich nicht irren. Gut, er rennt weiter. Plötzlich hat er den Eindruck, boah, da ist so ein Schatten neben uns, ist das ein Fuchs, ist das ein Wolf? Und das kecke Lemming sagt: Du sag mal, wenn hier ein Raubtier kommt, ist hier irgendjemand, der uns verteidigt? Da sagt die Mutter: So ein Quatsch, wer soll uns angreifen? Das ist der Wind, der in den Büschen säuselt, da ist ein Schatten. Also das ist überhaupt nichts, überhaupt keine Gefahr, das bildest du dir alles nur ein. Ach so, okay. Plötzlich steht die ganze Lemmingherde an einem Fjord, wo es hunderte Meter in die Tiefe geht. Es geht nicht mehr weiter. Aber von hinten wird geschoben und die Ersten, die gehen schon über die Klippe und stürzen in die Tiefe. Und dieses arme Lemming mit der Mutter stürzen auch ab. Und während sie so im freien Fall sind, sagt das Lemming zur Mutter: Siehste, hättet ihr mal auf mich gehört. Es wäre schon gut, wir hätten jemanden gehabt, der uns führt. Da sagt die Mutter: Halt die Klappe und nörgel nicht rum. Es geht doch prima. Jetzt fliegen wir sogar. So ist das mit Lemmingen, die niemanden haben, der weiß, wo es lang geht, die niemanden haben, der sich um sie kümmert und wo es am Ende in die Katastrophe geht. Nun, wir sind keine kleinen, dicken Lemminge, sondern wir sind Menschen. Wir haben meistens den Eindruck, dass wir unser Leben ganz gut im Griff haben und dass wir die Dinge ganz gut steuern können. Aber das ist ja bei Weitem nicht immer so. Ja? Also wenn man jetzt so deine Situation sieht, du warst jetzt wochenlang in der Hand der Ärzte und du, deine ganze Familie, ihr seid das beste Beispiel dafür, dass es Momente gibt, wo man sein Leben eben nicht mehr im Griff hat. Wo man vertrauen muss, dass da Ärzte sind, die genau wissen, was sie tun. Oder ich bin jetzt kein Vielflieger, aber hin und wieder fliege ich halt doch mal. Und es ist nach wie vor noch ein blödes Gefühl, wenn die Maschine loszieht und das dröhnt und rattert alles unter einen und dann zieht die ab, wo man denkt, oje, hoffentlich geht das gut. Also hoffentlich haben die hier alle Schrauben angezogen und der da vorne sitzt, der ist nicht selbstmordgefährdet. Ich muss mein Leben ihm anvertrauen. Und es gibt ja auch noch ganz banale Dinge. Die Ampel schaltet auf, die Fußgängerampel schaltet auf grün und ich gehe los und ich verlasse mich doch mehr oder weniger darauf, dass die Autofahrer das Rot auch ernst nehmen. Oder ich steige in eine Bahn ein und gehe davon aus, dass der Zugführer weiß, was er tut und auf die Signale achtet. Heute ist ja vieles auch digital. Dann vertraue ich den Technikern, dass sie alles gut machen. So ist es mit unserem Leben. Wir haben eben doch nicht immer alles im Griff. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor vielen Jahren mal eine Bibelarbeit vorbereitet habe für eine Bibelstunde, wo es um Engel ging, habe ich im Gemeinschaftsliederbuch Lieder gesucht zum Thema Engel. Und es gibt im Gemeinschaftsliederbuch nicht ein einziges Lied, wo es speziell um den Engel geht. Es gibt die Weihnachtslieder, da kommen die Engel natürlich naturgemäß vor. Und es gibt eine zweite Gattung von Liedern, wo sehr oft die Engel vorkommen. Und zwar im Sinne, dass sie uns beschützen. Können Sie sich vorstellen, welche Gattung Lieder das sind? Das sind die Abendlieder. Und das leuchtet mir auch ein. In dem Moment, wo ich einschlafe, da gebe ich ja auch völlig die Kontrolle ab. Und gerade in früheren Jahrhunderten, wo man halt nicht so abgesichert war gegen Brände oder gegen Kriege oder durch Überfälle oder was es auch immer sein mag, da haben die Menschen insbesondere in der Nacht und im Schlaf eine Ahnung dafür gehabt, ich kann mir selber nicht helfen. Ich bin jetzt in der Hand, ja, von wem? Wer kümmert sich? Wem vertraue ich mein Leben an? All diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich den Predigtext oder beziehungsweise das Evangelium des heutigen Sonntags gelesen habe, was ich uns gern vorlesen möchte. Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. In diesem Abschnitt, da sind so zwei Punkte, die mir besonders wichtig geworden sind. Jesus Christus als der gute Hirte. Da ist jemand, der kümmert sich um die Schafe, der geht vorweg, der schützt sie. Und zwei Punkte werden ganz besonders herausgehoben. Jesus als der gute Hirte, der flieht nicht, wenn im Leben Dinge an uns heranströmen, die uns Not machen, die unser Leben bedrohen. Da ist hier vom Wolf die Rede, der zur Gefahr fürs Schaf wird. Und ich wohne ja in Dessau, und wir haben ja mittlerweile in Dessau tatsächlich ein oder zwei Wolfsrudel um die Stadt herum. Und es ist nicht selten, dass diese Wolfsrudel eben auch Schafsherden überfallen. Mittlerweile haben die Hirten ja diese riesen Hütehunde, also vor denen habe auch ich Respekt, wenn ich da mit dem Fahrrad im Gelände unterwegs bin und sehe die Viecher, da denke ich, boah, den möchtest du in freier Wildbahn, also ohne Zaun nicht begegnen. Das ist eine ganz reale Gefahr. Wölfe hetzen ihre Opfer zunächst in freier Wildbahn, so im Gatter. Diese Schafe, die können sie einfach überfallen und reißen, aber ansonsten flieht ja das Schaf und es wird gehetzt. Und ich habe mich so gefragt, was ist es eigentlich in meinem Leben, was mich manchmal so hetzt, was mich umtreibt, was mir Not macht? Zum einen ist es bei mir oft Termine und Aufgaben. Da ist so viel zu erledigen und es bleibt so wenig Zeit dafür. Und man hat immer den Eindruck, man ist gehetzt, man schafft es nicht, man schiebt einen Berg von Aufgaben vor sich her. Es wird wahrscheinlich den Jüngeren insbesondere gehen, die auch noch im Arbeitsleben stehen, dass man immer den Eindruck hat, dass man dem, was von einem erwartet wird, nicht gerecht wird. Ja, und was macht man dann? Man versucht, Tempo zu geben, schneller zu arbeiten, effektiver zu arbeiten. Man ist vielleicht sogar versucht, sich auch am Sonntag noch hinzusetzen und schnell noch was zu machen, was Montag unbedingt fertig sein muss. Und dann fällt mir einfach dieser Spruch ein: Wer schneller lebt, ist eher fertig. Aber so richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Jesus sagt: Ich will euch schützen. Ihr müsst nicht die Gehetzten sein von Terminen und Aufgaben. Nehmt euch einfach die Ruhe, die ihr bei mir findet. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Geschenk, dass Gott uns die Chance gibt, dass wir im Tagesablauf oder auch im Wochenablauf immer Pausen einbauen können, die wir nötig haben, die uns gut tun. So eine Pause im Tag ist zum Beispiel die eigene persönliche Andacht, für die man sich auch Zeit nimmt, die man planen muss. Vielleicht auch eine Viertelstunde eher aufstehen muss, damit man sie noch unterbringt. Unser Inneres lebt davon, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen, dass wir mit unserem Gebet das vor Gott ausbreiten, was uns bewegt. Oder ich denke an den Sonntag, dass man ihn wirklich als einen freien Tag nutzt. Wenn man ins Neue Testament hineinschaut, gibt es gar nicht diese verpflichtenden festen Regeln für den Sonntag. Das ist ja erst eigentlich so in der Kirchengeschichte dann eingeführt worden als gesetzlicher Feiertag. In den ersten Gemeinden hat man höchstens Zeit gehabt, sich am Sonntag zum Gottesdienst zu versammeln. Die Sklaven mussten arbeiten. Da hat kein Herr gefragt: Was? Heute ist Sonntag, du willst zum Gottesdienst, kannst du heute Abend machen, wenn Feierabend ist. Die konnten nicht so eine Sonntagskultur leben wie wir. Die ist im Grunde genommen, ich sag's mal hart, die ist nicht unbedingt biblisch. Aber es ist eine gute christliche Tradition, die hilfreich ist für uns, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir nicht die Gehetzten sind, dass der Widersacher, der unser Leben kaputt machen will, uns da nicht immer vor sich hertreiben kann. Oder ich sag mal noch so ein nächstes, was uns auch hetzen kann, das ist so die Sehnsucht nach Lebensqualität, nach Sinn, um im Leben möglichst viel und alles mitnehmen zu können. Das kann furchtbar sein. Also ich hab Freizeiten, christliche Freizeiten erlebt. Morgens war Bibelarbeit, nachmittags konnte man miteinander was unternehmen. Oh, da waren Leute dabei, die wollten jeden Nachmittag unendlich weit fahren, um das noch zu sehen und auf dem Rückweg da noch vorbei und vielleicht nehmen wir das auch gleich. Also mir hat das unwahrscheinlich viel Stress gemacht. Es gibt unterschiedliche Typen. Manche brauchen das im Urlaub. Ich brauche das überhaupt nicht. Ich sage mir dann aber auch, ja gut, ich kann eh nicht alle Eindrücke der Welt mitnehmen. Also ich war noch nie auf Mallorca, ich war noch nie in den USA, ich war noch nie in Skandinavien. Ich habe es noch nicht mal bis Griechenland geschafft, da will ich gerne mal hin. Aber ich sage mir mittlerweile, ich mache mir keinen Stress. Davon hängt die Qualität des Lebens nicht ab, dass sich alle meine Wünsche erfüllen. Übrigens, ich glaube, es gehört dazu, dass man auch lernt, ein Leben zu führen mit unerfüllten Wünschen. Weil wenn man denen hinterherhängt und sich davon treiben lässt, was eh nicht funktioniert, dann macht man das eigentlich nur kaputt, was man im Moment genießen könnte. Lasst euch davon nicht hetzen, wie von solch einem Wolf. Und bei manchen, die sind vielleicht auch umgetrieben von manchen Schuldgefühlen. Das wäre so ein drittes, was ich gerne nochmal ansprechen möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die zurückdenken auf ihr Leben und sagen, ich wäre sehr dankbar, wenn das nicht passiert wäre. Wenn ich nochmal von vorn anfangen könnte, würde ich definitiv versuchen, das zu vermeiden, dass das nie wieder vorkommt. Ich muss es vielleicht gar nicht weiter ausführen. Also oft sind das ja so falsche Entscheidungen, die man getroffen hat oder dass man manchen Versuchungen erlegen ist oder dass man durch Missbrauch von Gütern, die Gott schenkt, in Süchte hineingeraten ist, wo man gemerkt hat, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe mein Leben zerstört, ich habe das Leben von anderen zerstört oder zumindest enorm belastet. Und mit dieser Lebensschuld lebt man dann. Und die schleppt man sein ganzes Leben mit sich. Und das steckt im Unterbewussten so drin, auch wenn man nicht jeden Tag dran denkt. Aber es bestimmt eben doch aus der Tiefe heraus das, was unser Leben ausmacht. Und selbst wenn man es ins Unterbewusste verstaut hat, so wie wir so alte Sachen auf dem Boden lagern oder im Keller lagern, aber irgendwann fallen dir die Dinge doch wieder in die Hände und dann merkst du, ja, es ist ja noch da, es ist ja nicht weg, es liegt im Keller oder es steht auf dem Boden und eigentlich stört's mich, ich würde es gern loswerden. Und wer schlau ist, der entrümpelt dann halt mal seinen Keller oder seinen Boden und dann kommt das Ganze in den Sperrmüll und dann ist es weg. Und Jesus bietet uns das ja auch so an. Du musst dich von deiner Vergangenheit nicht treiben lassen, sondern du kannst entrümpeln. Dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen, dass die Schuld vergeben werden kann. Für unsere Sünde ist er gestorben und er will sie uns abnehmen. Jesus ist der gute Hirte, der uns nicht wie so ein Mietling, der also eine Herde nur gemietet hat und Geld verdienen will. Wenn wir uns wie die Gehetzten vorkommen, wenn so das, was hier übertragen der Wolf genannt wird, wenn wir das im Leben spüren, dann lasst uns ganz fest bei Jesus bleiben und sagen, Jesus, du wirst mich schützen vor dem, was mich hier gerade treiben will. Ob es die Termine sind, ob es meine Sehnsüchte sind, ob es meine Schulderinnerungen oder Schuldgefühle sind. Ich komme zu dir und bei dir komme ich zur Ruhe. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist auch und gerade für Menschen der gute Hirte, die mit ihren Herausforderungen, mit ihren Verletzungen, mit dem, was das Leben eben einfach so ausmacht, nicht klarkommen. Gerade für die will er auch der gute Hirte sein. Ein zweites, Jesus sagt nicht nur, also ich will euch schützen, ich gebe mein Leben für euch, sondern das zweite ist, er sagt, ich kenne euch. Das ist ambivalent, also das hat zwei Seiten mit dem Kennen. Auf der einen Seite tut das manchmal gut, wenn man von allen verkannt wird, dass dann jemand da ist, der mich wirklich kennt, der mich versteht. Und die andere Seite ist, wenn jemand mich wirklich ganz genau kennt und auch meine Abgründe und die Tiefen meines Lebens kennt, die ich bis jetzt ganz geschickt abgeschirmt habe vor anderen, was keiner mitbekommt, wo ich niemanden reinschauen lasse in diesen Bereich meines Lebens, weil das so mein kleines dunkles Geheimnis ist, dann wird es mir schon so ein bisschen schummerig, wenn ich dran denke, er kennt mich. Und dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wie mag es Jesus damit gehen, wenn er mich kennt mit meinen Abgründen, mit meinen kleinen dunklen Geheimnissen, die ich vor anderen abschirme. Empfindet er Abscheu und wendet sich vor mir ab? Das kann ja bei Menschen durchaus so sein, wenn sie nachher enttäuscht sind und merken, ich habe da eine Fassade aufgebaut und dahinter sieht es ganz anders aus, dass sie enttäuscht sind, dass sie sich abwenden, dass sie mich vielleicht sogar verurteilen. Und das ist bei Jesus nicht so. Dieses Wort kennen oder erkennen hat ja in der Bibel nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es ja nicht nur um ein Wissen, um ein Verstehen von Dingen oder dass ich einen Menschen kenne und ihn verstehe und etwas von ihm weiß. Kennen und erkennen ist ja in der Bibel ein übertragener Begriff für die intime Gemeinschaft von Eheleuten, also wo man ganz eng beieinander ist, wo man sich nicht ablehnt, sondern wo man sich ganz eng aneinander bindet und einer den anderen in Liebe an sich zieht. So ist es bei Jesus mit seinem Erkennen. Auch wenn er meine Abgründe kennt und meine dunklen Geheimnisse sieht, er wendet sich nicht entsetzt ab von mir, sondern erkennen heißt, dass er gerade mich auch in ganzer Liebe zu sich zieht. Ich muss da immer dran denken, ich habe vor vielen Jahren, als es diese grässlichen Krawatten gab mit allen möglichen bildlichen Darstellungen, also heute schämt man sich ja, wenn man sich da auf Fotos sieht, denkt, was hat mich damals nur angezogen, ne? Da habe ich von einer guten Freundin eine Krawatte geschenkt bekommen, die war rot. Und da waren ganz viele weiße Schäfchen drauf und ein schwarzes Schaf. Und wenn ich diese Krawatte umgebunden habe, dann war die von der Konstruktion so, dass das schwarze Schaf immer genau auf der Höhe des Herzens war. Und das hat mir an der Krawatte dann doch gefallen, dass ich immer sagen konnte, wenn ich die anhatte, mir liegen die schwarzen Schafe besonders am Herzen. So, das war sinnbildlich an dieser Krawatte. Und wenn Jesus Krawattenträger wäre, würde er wahrscheinlich genauso eine Krawatte tragen, wo das schwarze Schaf ganz nahe beim Herzen ist. Und er wird sagen, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Abgründe, ich kenne deine Geheimnisse. Ich weiß, dass du, auch wenn es kein anderes sieht, eben doch eher ein schwarzes Schaf bist. Aber genau dieses Schaf, sieh her, meine Krawatte, das liegt mir besonders am Herzen. So ist das mit unserem guten Hirten. Er liebt uns, er ist für uns da. Gerade dann, wenn wir uns als Getriebene fühlen von unseren Sehnsüchten, Wünschen oder Schuldgefühlen, er ist für uns da und zieht uns ganz fest an sich, gerade auch, wenn wir immer noch versuchen, unsere dunklen Seiten zu verbergen. Vor Jesus können wir sie offenbar machen. Er kann Licht in das Dunkel bringen und kann das Dunkel in unserem Leben auch überwinden. Im Kirchengesangbuch, da gibt es ein Lied auf der Seite 209. Das hat ein Hans Köbler gedichtet 1964. Und wir haben das, als ich noch Jugendlicher war, in unserer jungen Gemeinde öfters mal gesungen. Dieses Lied heißt, ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Und ich finde, dieses Lied passt so richtig gut auf Jesus Christus. Ich möchte wirklich, dass jemand mit mir geht und von denen ich dreierlei Sachen erwarte, wie es in diesem Lied heißt, der das Leben kennt. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich alles kenne im Leben. Es kommt noch manches auf mich zu, was ich noch nicht erlebt habe. Schwere Krankheit, Verluste, das ist so für meine Frau und mich immer so der Moment, dass wir manchmal sagen, wie wird das sein, wenn einer von uns am Grab des anderen steht? Wir haben schon an vielen offenen Gräbern gestanden, aber noch nicht in so einer Situation, wo es den Partner betrifft oder ein Kind betrifft. Wie wird es sein? Ich weiß das nicht. Jesus kennt das, auch wenn er das so speziell nicht erlebt hat, aber er kennt das. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt. Und wenn ich dann da hineingerate, dann will ich den an der Seite haben, der weiß, wie das da ist und der mich da auch durchbringt, der das Leben kennt, der mich versteht, ja, das wünsche ich mir auch, und der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Also einer, der nicht weg ist, wenn es schwierig wird. Gute Freunde in guten Zeiten, das ist nichts Besonderes. Aber den guten Freund zu allen Zeiten, das ist das, was Jesus uns anbietet. Nochmal zurück zu den Lemmingen. Die Katastrophe nahm ihren Lauf, weil genau das fehlte. Da fehlte der, der den Weg kennt. Da fehlte der, der schützen kann vor den Angriffen, die das Leben einfach so mit sich bringt. Um am Ende war es so, dass die Katastrophe ihren Lauf nahm. Das muss definitiv nicht so sein, sondern wir wissen um den, der mit uns geht, der das Leben kennt, der uns versteht und der nicht einfach weg ist, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. Amen.